durch die Bibel. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich freue mich, dass ich auch heute wieder zu unserer Sendereihe Durch die Bibel von Dr. Vernon McGee begrüßen kann. Am Mikrofon für Sie, Pastor Hugo Danke. Heute fahren wir fort mit unserer biblischen Betrachtung, und zwar im ersten Buch Mose, im zweiten Kapitel ab Vers 16 bis zum dritten Kapitel, Vers 5. In dem 16. Vers wird nun zum ersten Mal im Alten Testament ein Wort verwendet, nämlich das wichtigste Verb für Gebieten bzw. Gebot. Das bedeutet, Gottes erste Gebot an den Menschen betraf Leben und Tod und Gut und Böse. So wie es bei allen späteren folgenden Geboten Gottes gehört auch zu diesem ersten Gebot die positive Seite der Segnung und die negative Seite der Warnungen. Wir erfahren hier, dass alle irdischen Güter und Freuden dem Menschen zur Verfügung standen. Ausgenommen davon war dieser eine Baum und er war verboten. Die hebräischen Worte in den Versen 16 und 17 beschreiben uns das Gebot dann mit strengen Worten. Sie machen aber auch deutlich, dass der Mensch völlig frei von all diesen anderen Früchten essen konnte, aber wenn er schon von dem verbotenen Baum esse, dann würde er sicher sterben. Auch diese erste Lektion muss dann mit dem erwählten Volk Gottes unter Mose in Verbindung gebracht werden. Gott erschuf die Menschen nach einem besonderen Plan und er gab ihnen die Fähigkeit zur moralischen Verantwortlichkeit. Er setzte sie in den Garten, damit sie seine gehorsame Diener sein sollten, warnte sie aber, dass vor ihnen Leben und Tod läge, was davon abhinge, ob sie dem Gebot Gehorsam leisten würden oder nicht. Das heißt, Gehorsam gegen Gottes Gebote hat Leben und Segen zur Folge, dagegen aber der Ungehorsam das Elend und den Tod. Zu Vers 16. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach: Du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tage, da du von ihm issest, musst du des Todes sterben. Halten wir also noch einmal fest, dass Gott nicht beabsichtigt hatte, dass der Mensch sterben sollte, aber dass der Mensch auf eine Probe gestellt würde. Hier sieht man, dass der Mensch einen freien Willen hat und dass ein solches Vorrecht auch immer eine große Verantwortung mit sich bringt. Das ist eine unumstößliche Tatsache. Dieser Mensch, der einen freien Willen erhalten hat, der musste geprüft werden, um festzustellen, ob er Gott gehorchen will oder nicht. Nun gibt es einige Ausleger, die meinen, dass möglicherweise die Frucht des Baumes der Erkenntnis des Guten und des Bösen giftig gewesen war. Das aber glaube ich nicht, betont Dr. McGee. Ganz im Gegenteil. Ich denke viel eher, dass es vermutlich die beste Frucht war, die es überhaupt im Garten gab. Gott sagte also an dem Tage, da du davon isst, musst du des Todes sterben. Und vergessen wir nicht, dass der Mensch eine Trinität, eine Dreiheit ist und deshalb musste er auch in dreifacher Hinsicht sterben. Und Adam starb körperlich, erst mehr als 900 Jahre später, aber Gott sagte, an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Tatsache ist also, dass der Tod Trennung bedeutet. Und Adam wurde genau an dem Tag, an dem er aß, geistlich von Gott getrennt. Und das ist nicht zu bestreiten. Zu Vers 18. Und Gott der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. Und ich denke, so Dr. McGee, Gott verfolgte eine Absicht damit, dass er den Menschen für eine Zeit allein im Garten sein ließ. Er sollte erfahren, dass er ein Bedürfnis hatte. Er sollte erfahren, dass er jemanden brauchte, der bei ihm war. Vers 19. Und Gott der Herr machte aus der Erde all die Tiere auf dem Felde und all die Vögel unter dem Himmel, und er brachte sie zu dem Menschen, dass er sie sehe, wie er sie nannte. Denn wie der Mensch jedes Tier nennen würde, so sollte es heißen. Und der Mensch gab einem jeden Vieh und Vogel unter dem Himmel und Tier auf dem Felde seinen Namen. Aber für den Menschen ward keine Gehilfin gefunden, die um ihn wäre. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen, und er schlief ein. Und er nahm eine seiner Rippen und schloss die Stelle mit Fleisch. Und Gott der Herr baute ein Weib aus der Rippe, die er von dem Menschen nahm, und brachte sie zu ihm. Da sprach der Mensch, das ist doch Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Man wird sie Männin nennen, weil sie vom Manne genommen ist. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seinem Weibe anhangen, und sie werden sein ein Fleisch. Und sie waren beide nackt, und der Mensch und sein Weib, und schämten sich nicht. Dieser Abschnitt berichtet uns dann von der Erschaffung der ersten Frau und von der Einsetzung der Ehe und war deswegen für die Gesellschaft des Volkes Israel von größter Bedeutung. Es war Gottes Absicht, dass der Mann, der Ehemann und die Frau, das heißt die Ehefrau, eine geistliche und funktionierende Einheit sein sollten, indem sie in Rechtschaffenheit wandelten, Gott dienten und zusammen seine Gebote halten würden. Wenn eine solche Harmonie Wirklichkeit ist, dann gedeiht eine Gesellschaft unter Gottes Führung. Adam war also allein, und das war nicht gut, obwohl alles andere in der Schöpfung gut war. Und als der Mensch als Gottes Stellvertreter zu handeln begann, indem er den Tieren Namen gab, da wurde damit auch gleichzeitig sein Herrschaftsrecht unter Beweis gestellt. Adam, der Mensch, wurde sich also seiner Einsamkeit bewusst. Und so ließ Gott deshalb einen Schlaf auf ihn fallen, und er schuf Eva aus seinem Fleisch und Bein, das heißt aus seinem Gebein. Das aber besagt, Gott beschloss, eine Hilfe für den Mann zu schaffen. Oder wortwörtlich, eine Hilfe ihm entsprechend. Ein helfendes Gegenüber. Beziehungsweise eine ihm entsprechende Hilfe. Dabei ist das Wort für Hilfe durchaus kein erniedrigender Ausdruck. Er wird vielmehr in der Bibel sehr oft gebraucht. Der Psalmist verwendet ihn sogar, um Gott den Allmächtigen dadurch zu beschreiben. So im Psalm 33, Vers 20 oder 70, Vers 6 oder 115, Vers 9. Die Frau wurde also von Adam entnommen, oder genauer gesagt aus der Seite Adams. Der Bibelkommentator Dr. Matthew Henry sagte einmal, Gott habe sie nicht aus seinem Kopf genommen, damit sie sein Vorgesetzter sei. Er habe sie auch nicht aus seinem Fuß genommen, damit sie sein Untergebener sei, sondern aus seiner Seite, damit sie ihm zur Seite stehen würde. Denn das ist genau Gottes Absicht gewesen. Sie soll die andere Hälfte des Mannes sein. Die Beschreibung der Frau als ihm entsprechend deutet im Grunde genau darauf hin. Es macht deutlich, dass das, was über den Mann im 1. Buch Mose Kapitel 2 Vers 7 gesagt wird, auch für sie gilt. Sie hatten beide dasselbe Wesen, und sie waren beide im Bilde Gottes geschaffen worden. Die Frau füllte jedoch das aus, was dem Manne fehlte. Sie ergänzte also das, was ihm fehlt, und er ergänzte das bei ihr, was sie benötigte. Der Höhepunkt ist jedoch jene Tatsache, dass beide ein Fleisch werden, womit die völlige Einheit von Mann und Frau in der Ehe beschrieben wird. Da Adam und Eva eine geistliche Einheit waren, und da sie ohne Sünde in Rechtschaffenheit lebten, war keine Anweisung erforderlich, wer zum Beispiel die Führung zu übernehmen habe. Erst später diskutiert der Apostel Paulus diese Frage in Verbindung mit der Schöpfungsordnung und mit dem Sündenfall. Und zwar im 1. Korintherbrief, Kapitel 11, Vers 3 und im 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 13. Der Ausdruck deshalb oder darum, den wir in Vers 24 vorfinden, der wird im 1. Buch Mose häufig verwendet. Wenn er und der ganze Satz in Vers 24 direkt von Gott am Adam gerichtet ist, dann muss das Verb verlassen im Futur mit wird verlassen übersetzt werden. Wenn aber, was vom Sinn her auch möglich ist, Gott diese Worte durch Mose an die Leser richten wird, dann sollten diese im Präsens übersetzt werden, das heißt, darum verlässt ein Mann. Jedenfalls ist es die Folge der Erschaffung der Frau, dass die Ehe nunmehr den Mann und die Frau zu einem Fleisch macht. Und ihre Nacktheit lässt uns vermuten, dass sie ungezwungen, ohne Angst vor dem Ausgenutztwerden oder der Möglichkeit der Sünde miteinander umgingen. Jedoch diese Gemeinschaft wurde später dann beim Sündenfall zerstört und wird seitdem nur bis zu einem gewissen Grad in der Ehe wieder erlangt. Also dann, wenn ein Paar ungezwungen miteinander umzugehen beginnt. Hier aber weist die Nacktheit trotz des wörtlich zu nehmenden Bezugs unmissverständlich auf die damalige Sündlosigkeit hin. Obwohl die Heilige Schrift es uns nicht sagt, stelle ich mir vor, dass die beiden mit einer Art herrlichem Licht bekleidet waren, so Dr. McGee. Und ich denke, dass dies der hübscheste und herrlichste Bericht der Erschaffung des Mannes und der Frau ist, den wir uns überhaupt vorstellen können. Hier ist ein Ehepaar, das Gott wirklich zusammengefügt hat. Es gibt gewisse Anweisungen, die Gott seinem Volk gegeben hat, damit sie ihnen gehorchen. Und Gott hat der Menschheit die Ehe gegeben. Und die Ehe ist eine der Bindungen, deren der moderne Mensch sich zu entledigen versucht. Lasset uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke, so im Psalm 2, Vers 3. Was aber will der Mensch damit erreichen? Er versucht, die Bindungen, die Normen und damit Gott selber loszuwerden. Denn Gott ist es, der die Ehe schließlich begründet hat. Und die Erschaffung der Frau war eine indirekte Schöpfung. Denn Gott nahm sie aus dem Mann, um damit aufzuzeigen, dass sie ein Teil des Mannes ist. Jemand hat es einmal so formuliert. Denn die Frau ist kein unterentwickelter Mann, sondern verschiedenartig. Sie ist ihm nicht gleich, sondern sie ist ihm ähnlich in ihrer Andersartigkeit. Doch im Laufe der Jahre muss sie ihm immer ähnlicher werden, bis sie zuletzt so gut zu ihm passt wie eine vollkommene Musik zu edlen Worten. Sie sind verschieden als Persönlichkeiten, aber einander so ähnlich wie Menschen, die sich lieben. Die Geschichte der Erschaffung der Frau für den Mann ist eine der schönsten Geschichten. Davon bin ich überzeugt, so Dr. McGee. Die Themen dieses Kapitels sind also ganz wunderbar. Die Erschaffung des Menschen, der Ort, an den er gestellt wird, seine Aufgabe bzw. seine Beschäftigung, die Bedingung, unter der er mit einer Verantwortung da ist, sein Bedürfnis nach einer Gefährtin und dann die Erschaffung der Frau. Zwischen Mann und Frau soll es eine Einheit geben und Gott sagt, ihr Männer, liebet eure Frauen. Und das ist die Grundlage der Schöpfungsgeschichte. Nun aber fahren wir im dritten Kapitel fort. Und wenn wir jetzt zu jenem Kapitel kommen, das vor allen Dingen von konservativen Auslegern als das wichtigste Kapitel der Bibel bezeichnet wird. Denn Dr. Thomas Griffiths nannte das dritte Kapitel einmal den Dreh- und den Angelpunkt der Bibel. Wenn Sie das, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, bezweifeln, dann lesen Sie das erste und das zweite Kapitel des ersten Buch Mose. Dann überspringen Sie einfach das dritte Kapitel und lesen Sie daraufhin das vierte bis zum elften Kapitel. Und Sie werden feststellen, dass es dann eine gewaltige Lücke gibt, die ausgefüllt werden muss, die also besagt, dass etwas passiert ist. Zum Beispiel haben wir im ersten Buch Mose, Kapitel 1 und Kapitel 2, einen unschuldigen Menschen. Alles ist vollkommen. Alles ist sehr gut. Es gibt eine enge Beziehung zwischen Gott und dem Menschen. Aber in dem Augenblick, in dem wir mit dem vierten Kapitel anfangen und bis zum elften Kapitel weiterlesen, da stoßen wir auf Eifersucht, auf Zorn, Mord, Lüge und Bosheit, Verdorbenheit und Aufstand und Gericht. Und die Frage stellt sich dann, woher kam das alles? Und womit hat das angefangen? Was war der Ursprung der Sünde? Eigentlich glaube ich nicht, so Dr. McGee, dass sie im dritten Kapitel begann. Aber soweit es den Menschen betrifft, da hat es hier begonnen. Und lassen Sie mich hier die Aussage eines anderen bekannten Kommentators über das dritte Kapitel zitieren. Hier kommen wir zu der Quelle vieler Ströme göttlicher Wahrheit. Hier beginnt das große Drama, das seit vielen tausend Jahren auf der Bühne menschlicher Geschichte aufgeführt wird und das noch nicht zu Ende gegangen ist. Hier finden wir die göttliche Erklärung für den jetzigen gefallenen und ruinierten Zustand der menschlichen Rasse. Hier erfahren wir etwas über die raffinierten Machenschaften unseres Feindes, des Teufels. Hier beobachten wir die äußerste Unfähigkeit des Menschen, auf dem Weg der Gerechtigkeit zu bleiben, wenn er sich nicht an der Gnade Gottes festhält. Hier entdecken wir die geistliche Folge der Sünde, die Flucht des Menschen vor Gott. Hier erkennen wir die Einstellung Gottes gegenüber dem unschuldigen Sünde. Und hier zeigt sich die allgemeine Neigung der menschlichen Natur, die eigene moralische Schande mit menschlichen Tricks zu tarnen. Hier erfahren wir etwas über die gnädige Vorsorge, die Gott getroffen hat, um unserer großen Not zu begegnen. Hier beginnt jener wunderbare Strom von Prophetien, der durch die ganze Heilige Schrift fließt. Hier lernen wir, dass der Mensch sich Gott nur durch den rechten Mittler nähern kann. Zu Vers 1. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu dem Weibe: Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Hier erleben wir also den Schauplatz für die Versuchung des Menschen. Doch stellt sich uns die Frage, warum eigentlich diese Versuchung? Wenn wir zu dem Kapitel 1 und 2 zurückkehren, dann stellen wir fest, dass der Mensch zwar unschuldig erschaffen wurde, aber er wurde jedoch nicht gerecht erschaffen. Denn was ist eigentlich Gerechtigkeit? Gerechtigkeit ist jene Unschuld, die beim Vorhandensein einer Versuchung beibehalten würde. Wir müssen begreifen, entweder führt die Versuchung zu einer positiven Entwicklung oder aber sie zerstört. Sie bewirkt immer eins von diesen beiden Möglichkeiten. Das aber macht deutlich, der Garten Eden war kein Treibhaus und der Mensch war auch keine willenlose Treibhauspflanze. Sein Charakter musste sich entwickeln und er konnte sich nur beim Vorhandensein von Versuchungen entwickeln. Denn wir sagten bereits, der Mensch wurde als ein verantwortliches Wesen erschaffen. Er war dafür verantwortlich, die göttliche Herrschaft zu verherrlichen, ihr zu gehorchen, ihr zu dienen und ihr Untertan zu sein. Schließlich hat der Mensch sich nicht selbst erschaffen, sondern Gott hat ihn erschaffen. Gott war nicht anmaßend, autoritär oder tyrannisch, als er diese Bedingungen festlegte und als er sagte: Aber von dem Baum der Erkenntnis, des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tage, da du davon isst, musst du des Todes sterben. Denn schließlich war dieser Baum nicht der einzige Baum im Garten, von dem sie essen durften und essen konnten. Es gab eine Fülle von Bäumen, die Früchte trugen. Der Mensch hatte es sogar gar nicht nötig, überhaupt von diesem einen Baum zu essen. Aber es besagt, dass der Mensch als verantwortliches Lebewesen auf dieser Bildfläche erschien. Und in diesem ersten Vers wird uns nun auch die Schlange vorgestellt. Und es ist ganz logisch, wenn man sich hier sofort fragt, und woher kam sie? Und wie kam sie in den Garten Eden? Soweit ich vom Wort Gottes her sagen kann, so Dr. McGee, war sie nicht als ein kriechendes Wesen dort. Eigentlich erfahren wir auch nicht, wie sie dorthin kam. Es wird uns lediglich gesagt, dass sie dort war. Das Wort Gottes lässt viel für uns Menschen aus. Und es berichtet uns auch nur das Wichtigste, was wir unbedingt wissen müssen. Offensichtlich war die Schlange ein Geschöpf, das vom Satan gebraucht werden konnte. Und Satan gebrauchte sie auch. Und da frage ich mich, ist das nicht genau dieselbe Methode, mit der der Satan auch heute noch arbeitet? Denn Paulus schrieb an die Korinther, und das ist auch kein Wunder, denn er selbst, der Satan, verstellt sich als Engel des Lichts. So im 2. Korintherbrief, Kapitel 11, Vers 14. Und in der Offenbarung wird uns viel mehr über den Satan gesagt als in irgendeinem anderen Buch der Bibel. Da heißt es, und es wurde hinausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Und er wurde auf die Erde geworfen, und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Offenbarung Kapitel 12, Vers 9. Dieses Geschöpf war eben keine kriechende Schlange, wie wir sie uns heute vorstellen. Es ist überhaupt nicht das Bild, das Gott von ihm zeichnet. In der Offenbarung Kapitel 20, Vers 2 heißt es, und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, das ist der Teufel und der Satan, und fesselte ihn für 1000 Jahre. Das ist eine Kreatur mit einer ganz enormen Fähigkeit. Hier im ersten Buch Mose gibt es also keinen Bericht über ihren Ursprung. Doch ich glaube, dass Jesaja Kapitel 14 und Hesekiel Kapitel 28 uns dann erklären, woher dieses Wesen kam und wie es zu jener Kreatur ward, die es dann wurde. Zu Vers 2. Da sprach das Weib zu der Schlange: Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt: Esset nicht davon. Rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Manche haben sich die Frage gestellt, wieso ging die Schlange auf die Frau zu und warum ging sie nicht zu dem Mann? Nun, eine mögliche Antwort wäre, als Gott Adam erschuf, sagte er ihm, dass er abgesehen von diesem Baum, von jedem Baum des Gartens essen dürfe. Aber wir wissen auch, dass die Frau zuletzt erschaffen wurde. Und das heißt, sie hatte diese Information nur aus zweiter Hand empfangen. Das heißt, sie hatte sie von ihrem Mann bekommen. Und deshalb wandte sich die Schlange zuerst an die Frau. Und offen gesagt, ich denke, so Dr. McGee, dass die Frau viel liebenswürdiger, viel herzlicher geschaffen wurde als der Mann. Das heißt, sie hatte in ihrer Veranlagung mehr Mitleid und mehr Verständnis. Sie war wahrscheinlich auch offener für die Vorschläge als der Mann. Und Satan wusste, was er tat. Beobachten wir einmal, wie er vorging. Denn er hatte eine sehr raffinierte Methode, mit der er kam. Er stellte ihr eine Frage, mit der er Zweifel auf das Wort Gottes warf. Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Das heißt, zuerst lässt er Zweifel in ihrem Denken aufkommen. Und dann erweckt er ihre Neugierde. Und sie antwortet darauf, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten. Aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esset nicht davon. Das war alles, was Gott gesagt hatte. Doch sie fügte noch etwas anderes hinzu und ergänzte, rühret sie auch nicht an, dass sie nicht sterbet. Aber ich finde keine einzige Stelle, wo Gott das gesagt hat, betont Dr. McGee. Zu Vers 4. Da sprach die Schlange zum Weibe, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esset, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Die Schlange erklärte nun im Grunde genommen Folgendes: Mit Sicherheit werdet ihr nicht sterben, denn das ist doch völlig unmöglich. Sie säte Zweifel an Gottes Liebe und an Gottes Güte und Gerechtigkeit und stellte somit eigentlich die Frage, ja, wenn Gott wirklich gut ist, warum hat er dann eine solche Einschränkung festgelegt? Die Schlange lässt durchblicken, dass Gott eben nicht gerecht ist. Und so erklärte sie, ihr werdet nicht sterben. Und die Schlange zieht auch Gottes Heiligkeit in Zweifel und sagt, ihr werdet selbst wie Gott sein, denn Gott weiß, dass an dem Tage, an dem ihr davon esset, eure Augen aufgetan werden und ihr werdet wie Gott sein und wissen, was gut und böse ist. Was Eva hier tat, war, etwas zum Worte Gottes hinzuzufügen. Viele liberal ausgerichtete Theologen und viele Atheisten nehmen etwas weg von dem Worte Gottes. Und Gott hat das auch nachdrücklich verboten und auch davor gewarnt. Viele Sekten aber fügen etwas zum Worte Gottes hinzu und auch davor warnt Gott. Es gibt Leute, die behaupten, wir würden heute noch immer durch das Gesetz errettet werden. Sie argumentieren, ja, die Errettung geschieht durch den Glauben. Aber durch den Glauben plus noch irgendetwas anderes. Und dann fügen sie irgendetwas hinzu. Dagegen sagt das Wort Gottes in Johannes Kapitel 6, Vers 29, und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Und das allein ist entscheidend. Die Schlange widerspricht hier, ganz raffiniert, und sie setzt ihr Wort an die Stelle des Wortes Gottes. Und der Römerbrief lehrt die Tatsache des Glaubensgehorsams. Der Glaube führt zum Gehorsam. Und das bedeutet Nachfolge. Und der Unglaube führt zu Ungehorsam und der Zweifel führt zum Unglauben und zwar zu jeder Zeit. Nun aber, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, beenden wir für heute unsere biblische Betrachtung im ersten Buch Mose. Und ich möchte mich von Ihnen verabschieden und lade Sie ein, wieder einzuschalten, wenn es dann heißt Durch die Bibel von Dr. Vernon McGee. Sie hören unsere Sendung regelmäßig, also von montags bis freitags um diese Zeit. Die Hinweise auf die Wiederholung dieser Sendereihe entnehmen Sie bitte unserer Programmzeitschrift Antenne oder schreiben Sie uns. Und nun noch ein besonderer Hinweis. Möglicherweise ist Ihnen bekannt, dass von den verschiedenen Bibelgesellschaften das Jahr 2003 zum Jahr der Bibel ausgerufen wurde. Wir dachten, dass das eine besonders gute Gelegenheit ist, um andere auf die Sendereihe Durch die Bibel hinzuweisen. Und aus diesem Grunde haben wir als kleine Unterstützung einen Taschenkalender gedruckt, den Sie Ihren Freunden, Bekannten und Verwandten weitergeben können. Wir würden uns deshalb sehr freuen, wenn Sie von dieser Möglichkeit reichlich Gebrauch machen würden. Darum nutzen Sie diese Gelegenheit und fordern Sie den Taschenkalender bei uns ab. Und wir sagen vielen Dank für Ihre Mitarbeit und für Ihre Unterstützung. Und nun sage ich auf Wiederhören und Gott befohlen, Ihr Hugo Danker.